Offenbarung 4. Wer von euch wird auf Urlaub fahren in den Ferien? Jetzt, ja. Habt ihr schon gebucht? Freut ihr euch schon drauf? Habt ihr schon so ein bisschen eine Ahnung, wie es dort sein wird, wo ihr hinfahrt? Wahrscheinlich habt ihr Prospekte angesehen, habt vielleicht im Internet studiert, wie es dort aussehen wird, was man dort machen kann. Wer von euch plant, in den Himmel zu kommen? Okay, wenigstens die meisten, das ist schön. Habt ihr eine Ahnung, was dort auf euch wartet? Habt ihr euch darauf vorbereitet? Habt ihr den Prospekt schon mal angesehen? Heute werden wir uns den Prospekt von Johannes ansehen. Wir werden eine Reise mit Johannes in den Himmel machen. Obwohl wir sehen werden, es ist nicht ganz so einfach zu beschreiben. Man kann den Himmel nicht einfach beschreiben. Man kann nicht beschreiben, was er gesehen hat. Nicht wirklich klar, es ist unbeschreibbar mit menschlichen Worten. Es fehlen uns die Vokabeln. Das ist so, als würdest du irgendeinem Menschen aus dem Dschungel, der noch nie die Zivilisation gesehen hat, als würdest du den mitnehmen in eine Großstadt und der wird zum ersten Mal Autos sehen und Züge sehen und Straßen und Leuchtreklame und Computer und Mikrowellen und Fernsehen und Dusche, solche Dinge. Wie würde er seiner Familie daheim im Urwald all das beschreiben, was er gesehen hat? Die haben kein Wort für Mikrowelle im Dschungel. Die haben kein Wort für Dusche. Vielleicht würde er sagen, ich habe was gesehen, das ist so wie Regen in der Box. Aber so ähnlich geht es Johannes. Er versucht das Unbeschreibbare zu beschreiben. Und wir können froh sein, dass der Johannes das geschrieben hat, die Offenbarung, und nicht der Paulus, weil der Paulus hat eine Vision vom Himmel gehabt und er hat gesagt, es ist gar nicht richtig, drüber zu reden. Also die Offenbarung des Paulus wäre hier zu Ende. Ist natürlich überhaupt fraglich, ob der Himmel wirklich so aussieht, wie der Johannes es hier beschreibt, oder ob Johannes nicht viel mehr symbolische Repräsentationen von der himmlischen Realität gesehen hat. In Hesekiel sehen wir ein ähnliches Bild und da wird gesagt, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also es ist ein Abbild. Ein Irdischer kann Gott nicht sehen, Gott ist Geist. Also wir haben hier Bilder, Repräsentationen über den Herrn und seine Herrlichkeit. Also hängt euch nicht zu sehr auf diesen äußerlichen Dingen auf, wenn wir heute lesen von diesen verschiedenen Wesen, die wir hier sehen. Wir müssen eher fragen, was drückt dieses Bild als Gesamtes aus? Nicht so sehr, wie sieht es aus, sondern wie sind diese Personen oder was wird über sie ausgesagt durch diese Bilder? Also zum Beispiel, ich erwarte mal nicht, Jesus in der Ewigkeit als ein Lamm mit 7 Hörnern zu sehen. Das ist nicht eine Beschreibung von dem Aussehen Jesus, sondern eine Beschreibung von dem, wie er ist und wer er ist und was er für uns getan hat. Genauso erwarte ich, mehr als 24 Menschen vor dem Thron Gottes zu sehen im Himmel. Aber diese 24 Ältesten, die wir heute sehen werden, die repräsentieren etwas. Ist auch gar nicht klar, ob der Johannes wirklich leiblich in den Himmel entrückt wurde oder ob er einfach eine Vision gesehen hat von der himmlischen Realität. Vielleicht ist es ihm wie dem Paulus gegangen, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob es im Leib war oder außerhalb des Leibes, aber ich habe hier Dinge gesehen, die eigentlich unaussprechbar sind und ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er gesehen hat, was er gesehen hat. Und erinnert euch zuerst an den Aufbau des Buches der Offenbarung. Wir haben immer zuerst eine einleitende Vision von der himmlischen Realität und dann eine Beschreibung von dem, was auf der Erde passiert. Also im ersten Kapitel hatten wir die einleitende Vision von Jesus. Und dann Kapitel 2 und 3 hatten wir 7 Schreiben, 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. In den Kapiteln 4 und 5 haben wir wieder eine einleitende Vision vom Himmel. Wir werden nächstes Mal sehen, wie Jesus ein Buch mit 7 Siegeln öffnet. Und dann in den nachfolgenden Kapiteln werden wir sehen, was auf der Erde passiert, als Jesus diese Siegel öffnet. Diese himmlischen Visionen erklären das, was auf der Erde abgeht. Also lasst uns einen Blick werfen in den Himmel oder auf diese Repräsentationen von dem, wie es im Himmel aussieht oder wer da ist und was die tun. Vers 1, nach diesem. Was ist nach diesem? Ja, nach dem, was er vorher gesehen hat, nach den 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, die mit mir redete, denkt am Kapitel 1, da hat er dasselbe gehört, Stimme wie eine Posaune, die sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist. Das sehen wir auch im Kapitel 1, im Vers 10. Er war im Geist und was immer das genau bedeutet, er hat geistliche Dinge gesehen. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob er leiblich im Himmel war oder ob er einfach Visionen gesehen hat. Durch das Buch der Offenbarung wechselt Johannes immer wieder mal zwischen Himmel und Erde hin und her. Aber jetzt ist er im Himmel und lasst uns sehen, was er dort sah. Lasst uns mal den ganzen Abschnitt lesen und dann wollen wir zurückgehen und einzelne Dinge besprechen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardion. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also Johannes sieht so etwas wie einen Thronsaal oder einen Gerichtssaal. In Daniel 7, wo selbe oder ähnliche Bild ist, ist es im Kontext von Gericht. Und wenn wir weiterlesen in den nächsten Kapiteln, geht es auch um das Gerichtswirken Gottes. Johannes sieht den Thron, den Daniel gesehen hat in Daniel 7, den Hesekiel gesehen hat in Hesekiel 1, den Jesaja gesehen hat in Jesaja Kapitel 6. Also erster Punkt heute Morgen, es gibt einen Thron über dieses Universum, über diese Schöpfung. Und dieser Thron ist nicht leer, der ist nicht unbesetzt. Das heißt, unser Leben und all die Vorgänge in unserem Universum sind nicht irgendwie zufällige Ereignisse. Und wir sind nicht Zufallsprodukte, sondern wir sind geschaffen, wir sind gewollt, wir sind wunderbar geformt. Da ist ein herrlicher Plan in der Schöpfung, vom Sternensystem bis in die kleinste Zelle. Und die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit und die Macht und die Kreativität und die Größe Gottes. Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Im Psalm 139 betet David, denn du bildest meine Nieren, das heißt mein Herz oder mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt es sehr wohl. Und jeder kann das erkennen. Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, selbst hat gesagt, anzunehmen, dass das Auge durch Evolution entstanden ist, sprich durch Zufall, ist im höchsten Maße absurd. Und heute wissen wir noch viel, viel mehr als die Menschen damals. Darwin hat noch gedacht, es ist die einfache Zelle. Wir wissen, die kleinste Zelle ist eigentlich eine ganze Fabrik, was da alles abgeht. Es ist erstaunlich, es ist wunderbar. Also wenn Menschen Gott ablehnen, dann nur, weil sie rebellische Herzen haben, weil sie stolz sind, weil sie keinen Herrn über sich haben wollen. Nicht, weil es nicht genug Hinweise gibt auf den Schöpfer. In Römer 1 steht, das von Gott Erkennbare ist unter den Menschen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfehlen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von anderen geschaffenen Lebewesen. Also, sie leben für etwas und sie beten etwas anderes an. Sie beten die Schöpfung an, das Geschöpf statt dem Schöpfer. Und Paulus sagt, es wirkt sich dann in einem unmoralischen und zerstörerischen Lebensstil aus. Also Torheit in ihrem Herzen und ein törichtes, unweises, unheiles Leben. Wenn ich einem Kind sage, oder ein Kind fragt, glaubst du, dass mein Auto durch Zufall entstanden ist, wird jedes Kind sagen, nein. Aber dann gibt es Doktoren und Professoren, die schauen die wunderbare Schöpfung an, die viel, 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 viel komplexer ist und bis ins kleinste Detail durchgeplant ist. Und wenn du nur eine Konstante änderst, dann funktioniert alles nimmer, also viel wunderbarer als das Auto. Und die sagen, das ist alles durch Zufall entstanden. Und dann siehst du ihr Leben an und das Leben von vielen ist nicht wirklich heil. Kaputt, ein Chaos, die Ehen sind kaputt, die Kinder sind entfremdet. Leben dann irgendeinen alternativen Lebensstil. Vielleicht Alkoholmissbrauch, Einsamkeit, Krankheit, Selbstmord gefährdet. Komisch, warum? Die Bibel sagt uns, der tiefste Grund ist, weil sie Gott nicht akzeptieren wollen. Weil sie nicht auf Gott hören wollen und es ist der Hochmut, der uns umbringt. Letztendlich. Also der erste Punkt ist, es gibt einen Thron. Und der zweite Punkt ist, dieser Thron ist besetzt und der drauf sitzt, ist Gott. manchmal in schwierigen Situationen, wenn es finanziell schwierig ist oder wir krank sind oder Beziehungen schwer sind, sich unsere Träume nicht erfüllen. Manchmal fragen wir Gott, wo bist du? Und die Antwort ist, mach dir keine Sorgen, Gott sitzt auf dem Thron. Selbst wenn du das gerade nicht sehen kannst, aber das ist die geistliche Realität. Gott sitzt auf dem Thron und er wird alles zum Guten wirken für die, die ihn lieben. Der Thron ist wesentlich. Wir sehen den Thron Gottes 35 Mal im Buch der Offenbarung. Also denkt an den Thron. Zweitens, lasst uns heute den anschauen, der auf dem Thron sitzt. Lasst uns anschauen, was hier über Gott ausgesagt wird. Und wie gesagt, er ist nicht sichtbar für sterbliche Menschen. Gott ist Geist. Versucht euch nicht hier Gott bildlich vorzustellen. Es ist hier keine Beschreibung von dem Aussehen Gottes. Es ist ein Bild dafür, wie Gott ist und wer Gott ist. Also lasst euch hier nicht von irgendwelchen Details irritieren. Versucht so dieses Bild als Ganzes auf euch wirken zu lassen. Gott ist unbeschreiblich herrlich. Wir sehen diesen Lichterglanz, der vom Thron herkommt. Jaspis, silberweiß bis bunt und dann Sardion, rot und dann um den Thron herum so ein Glanz oder ein Schimmer wie ein Regenbogen in Smaragdgrün. In Hesekiel 1 lesen wir, und ein Glanz war rings um ihn, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Regenbogen erinnert uns auch an die Barmherzigkeit Gottes, oder? Hesekiel weiter, wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer kommt hier vor dem Thron. Hier im Vers 6 lesen wir, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Reinheit, Ruhe, Frieden. Denkt an ein Meer oder einen See, der spiegelglatt ist. Friedliche Szene. Wir haben auch so ein Meer, so ein Waschbecken vor dem Heiligtum. In der Wüste. Also wir sehen hier eine Repräsentation von Gottes Herrlichkeit und Gottes Schönheit. Wie gesagt, in Hesekiel heißt es, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Licht, das sich in allen möglichen Farben bricht. Unser Gott ist schön. Unser Gott ist herrlich. Er ist die wunderbarste, wunderschönste Person, die im ganzen Universum existiert. Und wenn du Gott wirklich klar siehst, dann wirst du ihn lieben. Garantiert, 100%. Ganz natürlich. Weil er ist der Schönste, er ist der Beste. Er ist Schönheit in Person. Deswegen schätzen wir Schönheit. Deswegen schätzen wir Licht. Deswegen mögen wir Farben. Wir mögen Farbfernsehen mehr als Schwarz- und Weiß-Fernsehen. Warum ist das so? Weil unser Gott herrlich ist. Betrachtet mal ganz bewusst die Farben der Schöpfung. Verschiedene Grüntöne von Pflanzen oder Gras und verschiedene Blautöne des Himmels. Oder verschiedene Gelb- und Orangetöne von einem Sonnenuntergang. Oder die verschiedenen Farben von Steinen oder Schmetterlinge oder Blumen. Das ist ein ganz kleiner Vorgeschmack auf Gott und auf den Himmel. Eine Reflexion von Gottes Herrlichkeit und Schönheit. Leute, wir werden absolut von den Socken sein in der Ewigkeit. Wenn wir das, was Johannes hier gar nicht wirklich beschreiben kann, wirklich sehen, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, wir werden platt sein vor Herrlichkeit. Das kann ich euch garantieren. Meine Jungs haben ja vorgestern so eine Verzierung hier in die Bibel reingemalt mit meinen Leuchtstiften und erst habe ich mich geärgert, aber dann habe ich mir gedacht, hey, das passt total. Ich habe hier bunte Farben auf der Seite von Offenbarung 4. Das passt. In Hesekiel 1, Vers 26 wird uns gesagt, dass auf diesem Thron einer sitzt, der Gestalt nach wie ein Mensch. Ich glaube, wir sehen hier Jesus. Jesus ist Gott. Hier im Kapitel 5 in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6, sehen wir mitten auf dem Thron ein Lamm stehen. Also Gott, der souveräne Herr, der souveräne König und Richter, er ist auch unser Retter. Er ist der Retter für all die, die ihn als König annehmen. Die Jesus, das Lamm Gottes, stellvertretende Opfer für unsere Sünden annehmen und sich ihm anvertrauen. Aber Gott ist auch der Richter für die, die ihn ablehnen. Seht hier im Vers 5. Und aus dem Thron hervorgehen Blitze und Stimmen und Donner, alles Symbole für Gericht im Alten Testament, repräsentiert die Macht Gottes, die Allmacht. Unser Gott ist allmächtig. Er kann tun, was immer er will. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Repräsentation von dem Heiligen Geist. Wir sehen hier die Dreieinigkeit, den einen dreieinigen Gott. Gott ist schön, Gott ist herrlich, Gott ist rein, Gott ist barmherzig, Gott ist Friede. Und seht, was die lebendigen Wesen über ihn singen im Vers 8. Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. In Jesaja 6 singen sie das Ähnliche, aber sie singen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Was singen diese Wesen? Erstens, Gott ist heilig. Das heißt, Gott ist einzigartig. Es gibt niemanden anderen, der so ist wie er. Gott ist ganz anders. Gott ist in seiner ganz eigenen Kategorie. Er ist allein der Schöpfer und alles andere ist geschaffen. Zweite Bedeutung von Heiligkeit ist natürlich im moralischen Sinn Reinheit, Perfektion. Er ist der einzig Sündenlose. Er ist absolut gerecht. Er ist absolut gut. Er hat immer recht. Er ist die Liebe in Person. Unser Gott ist perfekt. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und seht hier, dreimal singen sie das. Heilig, heilig, heilig. Das ist eine Betonung. Heute würde man sagen, er ist extrem superheilig. Wenn ich dich frage, wie war es in deinem Urlaub und du sagst, schön, schön, schön. Das heißt, es war super toll. Unser Gott ist heilig, heilig, heilig. Zweitens sagen sie, heilig bist du unser Herr und Gott. Unser Gott ist der souveräne Herrscher. Und drittens die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Ich bin im falschen Vers. Herr Gott, Allmächtiger. Also hier haben wir wieder, er ist der Allmächtige, er hat absolute Macht. Und dann viertens, er ist der Ewige, der war und der ist und der kommt. Ohne Anfang, ohne Ende. In Vers 9 heißt es, er lebt in alle Ewigkeit. Das ist der fünfte Punkt, er ist ein lebendiger Gott. Er ist das Leben in Person. Deshalb ist unser Gott erfahrbar. Deswegen ist er uns ein Gegenüber. Als Person, von Person zu Person. Wir können Gemeinschaft haben. Deswegen ist er ein handelnder Gott. Er erhört Gebet. Er ist nicht so wie diese selbstgeschnitzten Götzen, die nichts tun können. In Jesaja. Da haben wir unlängst schön diesen Kontrast gesehen. zwischen den toten Götzen und dem lebendigen Gott, wo Jesaja sagt, hey, du ziehst dir irgendeinen Baum groß und dann schnitzt du dir einen Götzen draus und die Hälfte von dem Baum verheizt du, aus der anderen Hälfte machst du einen Götzen und dann wirfst du dich vor dem nieder und die sind tot. Die können nichts tun, so lächerlich das zu tun, für irgendwas Geschaffenes zu leben. Auf der anderen Seite der lebendige Gott, er erhört Gebet. Er ist mächtig, er ist stark, er ist lebendig, er kann wirken. Als drittes lasst uns heute diese zwei Gruppen von Wesen ansehen, die um den Thron Gottes sind. Zuerst sehen wir 24 Älteste oder Leiter. Und dann als zweites sehen wir vier sehr außergewöhnliche Wesen. Wer sind die Ältesten? Manche sagen, es sind Engel. Andere sagen, es sind die 12 Stammesväter, die 12 Patriarchen der 12 Stämme Israels im Alten Testament und die 12 Apostel aus dem Neuen Testament. Dann hätte Johannes sich selbst gesehen, wenn das der Fall ist. Vielleicht hätte er gesagt, Mann, ich sehe gut aus im Himmel. Ich denke, die beste Vermutung ist, diese 24 Ältesten repräsentieren alle Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments. Und sie, sie sind bekleidet mit weißen Kleidern, mit der perfekten Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seiner Sündenlosigkeit. Er hat uns unsere sündige, unsere schwarze Jacke ausgezogen und hat uns seine weiße Weste angezogen. In der Offenbarung 19 wird auch gesagt, dass die weißen Kleider auch die gerechten Taten der Heiligen sind. Und das ist die Konsequenz natürlich, wenn wir geheiligt worden sind von Jesus und kleidet mit seiner Gerechtigkeit, dann wollen wir auch so leben wie das, was wir sind. Das ist wunderbar. In der Ewigkeit wird nur das bestehen bleiben, was gut ist. Nur das wird übrig bleiben. Alles andere wird verbrennen. Aber das Gute wird bleiben. Kapitel 3, Vers 5, da haben wir gelesen, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern überkleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, wir können sagen, die in den weißen Kleidern sind die Überwinder in Jesus Christus. Und deswegen haben sie hier auch Siegeskränze. Und das sind goldene Siegeskränze wie Kronen. Kapitel 3, Vers 21 haben wir gelesen, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und so sehen wir diese Ältesten sitzen auf Thronen rings um den Thron Gottes herum. Sie werden mitherrschen mit Jesus. Die Ältesten sitzen auf 24 Thronen. Interessant auch, die Zahl 24 erinnert uns auch an 1. Chronik 24. Da hat König David die Priester Israels in 24 Abteilungen eingeteilt. Vielleicht ist auch das hier symbolisiert. Könige und Priester. Im 2. Mose 19 hat Gott zu Israel gesagt, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und im Petrusbrief schreibt Petrus den neutestamentlichen Heiligen dasselbe. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir sehen hier alle Heiligen, das ganze Volk Gottes, die Erlösten, um den Thron Gottes herum und sie beten ihn an. Lasst uns als nächstes die vier merkwürdigen Wesen ansehen. Schon ein bisschen seltsam. Hier ab Vers 6, Ende von Vers 6, rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite gleich einem jungen Stier und das dritte ein Angesicht wie das eines Menschen und das vierte gleich einem fliegenden Adler. Und die hatten Flügel. Und die Flügel, die waren auch ringsum voller Augen. Ziemlich krass. Wir haben ähnliche Wesen schon in Jesaja 6 getroffen. Da wurden sie Seraphim genannt. Und sie waren über dem Thron Gottes in diesem Bild dort. Wir haben diese Wesen oder ähnliche Wesen zumindest auch gesehen in Hesekiel Kapitel 1. Da werden sie Cherubim genannt. Und sie tragen den Thron Gottes. Auch auf der Bundeslade im Allerheiligsten, im Heiligtum Israels, dieser Box, waren Cherubim auf dem Deckel. Und es heißt dort, der Gott thront über ihnen, über diesen Cherubim. In der Vision von Johannes sehen wir eine Kombination von beiden Wesen. Und wir sehen hier, sie sind inmitten des Thrones und rings um den Thron. Also irgendwie verschmelzen die mit dem Licht des Thrones und beschirmen den Thron Gottes von allen Seiten. Und so eine Kombination von diesen Wesen aus Jesaja 6 und Hesekiel 1. An einer Stelle haben sie 4 Flügel, an anderen haben sie 6 Flügel. Einmal haben sie ein Gesicht, also jedes verschiedene Gesichter, und in einem anderen Bild hat jedes Wesen alle 4 Gesichter. Was interessant ist, dass auch diese selben Gesichter auf den Wappen der Stämme Israels waren, die um das Heiligtum herum gelagert haben im Alten Testament. Also die Lagerordnung Israels, das Heiligtum war in der Mitte, und dann haben die Israeliten in der Form eines Kreuzes gelagert, rings um das Heiligtum herum, und auf den Bannern von den Stämmen oder den Hauptstämmen, die diese 4 Seiten repräsentiert haben, waren diese selben Bilder drauf. Also Juda, der Löwe und ein Stier und ein Adler und ein Menschengesicht. Also mit der Lagerordnung Israels wurde dieses selbe Bild ausgedrückt. Ein irdischer Ausdruck dieses himmlischen Symbols, das Johannes hier gesehen hat. Interessant, auch in der kirchlichen Tradition haben sie dieselben Bilder den 4 Evangelien zugeschrieben. Also ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Matthäus, der Löwe aus dem Stamme Juda. Ja, die waren sich auch nicht ganz einig in der Kirchengeschichte. Die hatten, das ist nicht inspiriert übrigens, das haben die einfach so gesehen. Aber auf jeden Fall, Matthäus ist an die Juden geschrieben, es repräsentiert uns Jesus als den Messias. Und dann Markus, der Stier oder Ochs, das dienende Tier. Jesus ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Für viele ist der Schlüsselvers im Markus-Evangelium. Lukas präsentiert uns Jesus als den perfekten Menschen. Und Johannes ist vielleicht wie dieser fliegende Adler, der die Perspektive von oben hat. Er repräsentiert uns Jesus als Gott. Wie auch immer, wie gesagt, das ist nicht inspiriert. Das ist kirchliche Tradition. Aber schließt mal die Augen und stellt euch dieses Bild vor von diesen Wesen. Wir haben hier Wesen mit Flügeln, die haben Menschengesichter und Tiergesichter, oder vielleicht sehen wir überhaupt so etwas wie 3 geflügelte Tiere und einen geflügelten Menschen. Und als wäre das nicht abgefahren genug, sind die überall ringsum voller Augen. Ich war krank die letzten 2 Tage und habe Fieber gehabt. Das war eigentlich unheimlich hilfreich. Ich war eh schon so Halluzinationen, als ich mich vorbereitet habe. Aber stell euch das mal vor. Was für abgefahrene Wesen. Wer oder was sind diese Wesen? Beste Vermutung ist, entweder symbolisieren sie Engelwesen oder sie sind Symbole für Gottes Schöpfung. Löwe ist der König der Tiere, Stier ist das stärkste domestizierte Tier, Adler ist der König der Lüfte, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Aber egal, wer immer diese Wesen sind, der Hauptpunkt von dem Ganzen ist, was diese Ältesten und diese lebendigen Wesen tun. Sie ehren Gott und sie beten ihn an. Diese lebendigen Wesen sind voller Augen. Das heißt, sie sind voller Erkenntnis. Sie sehen Gott, wie er ist. Und was ist ihre Reaktion? Vers 8, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig. Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, Geste der Demut, der Unterordnung, niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr, und Gott die Herrlichkeit und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deinetwillen wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist das Wesentliche an dem Bild. Wir sehen hier eine ununterbrochene Anbetungszeit, Tag und Nacht. Also Zusammenfassung von Kapitel 4 ist erstens Gott regiert und zweitens alle Schöpfung betet Gott an. Das heißt, sie schreiben Gott den höchsten Wert zu von allem. Sie beugen sich ehrfurchtsvoll vor seiner Majestät. Sie sind auf ihn ausgerichtet, von ihm eingenommen. Sie beugen sich vor ihm, sie sind ihm untergeordnet. Sie ordnen sich ihm unter, sie werden auch vor ihm gerichtet. Und so soll es sein. Und so wird es einmal sein. In Philipper 2 lesen wir, dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und die Irdischen und die Unterirdischen, alle werden das tun. Die Atheisten, die Gotteslästerer, der Teufel, die Dämonen, ohne jede Ausnahme, alle werden sich beugen vor Gott. Er ist es wert. Und so ist es richtig. Und wenn du dich weigerst, es zu tun, wenn du das nicht tust mit deinem Leben, dann hast du zwar die Freiheit dazu, aber du hast eigentlich nicht das Recht dazu. Du tust es zu Unrecht. Gott ist der souveräne Herrscher über alles, über alle Schöpfung inklusive dir. Und er hat dir eine Entscheidung gegeben, weil er Liebe will. Und Liebe ist nur freiwillig möglich. Er möchte von dir geliebt werden. Aber wenn du ihn ablehnst, dann wird er dich richten. Aus dieser Vision von dem Thronsaal geht Gottes Gericht hervor, diese Gerichtsszenen, die wir in den nächsten Kapiteln sehen werden. Aber das ist der Punkt hier. Gottes Volk, alle Schöpfung betet ihn an. Und die Anbetung Gottes, das ist die Essenz, das ist das Ziel unseres Lebens und unseres Daseins. Das ist der Grund, warum du existierst. Lass uns nochmal Vers 11 lesen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Deswegen existierst du. Für Gott. Gott ist wunderbar. Gott macht den Himmel zum Himmel. Und du existierst für Gott. Er allein ist es wert, er allein ist würdig, dass wir für ihn leben. Er ist einzigartig, er ist unvergleichlich, er ist wunderbar schön, er ist gut, er ist liebevoll, er ist gerecht, er ist gnädig, er ist mächtig. Und dein Lebenszweck ist die Anbetung Gottes. Wenn ihr nur eines versteht heute Morgen, nur eines mitnehmt, dann nehmt euch den Punkt mit. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Dein Lebenszweck ist Gott anzubeten. Deswegen bist du hier. Und wenn du das tust, wenn du Gott zentriert lebst, dann wirst du ein erfülltes Leben haben, ein heiles Leben. Du wirst glücklich sein, unabhängig von äußeren Umständen. Wenn du es nicht tust, dann wirst du nicht heil sein. Dann verfehlst du nämlich das Ziel deiner Existenz. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. O Gott. Ein Fisch ist für das Wasser geschaffen und solange er im Wasser ist, ist er glücklich und heil. Wenn er außerhalb des Wassers ist, dann hoppst da herum und es ist nicht mehr so heil, es ist nicht mehr so gut. Du und ich, wir sind für Gott geschaffen. Und das ist meine Beobachtung, wenn immer ich meinen Seelenfrieden und meine innere Freude verliere, dann hat es damit zu tun, dass sich mein Blick und mein Fokus von ihm abgewendet hat und dass ich meinen Blick auf irgendwas anderes oder irgendjemanden anderen gerichtet habe, meistens auf mich selbst. Und es ist miserabel, wenn wir selbstsüchtig leben, selbstzentriert. Zumindest wenn ihr so seid wie ich. Wenn ich mich selber anschaue, wäre ich deprimiert. Wenn ich Gott anschaue, dann wäre ich heil. Was ist Anbetung? Ja, singen, Lobpreis, Gebete, körperliche Ausdrucksformen davon, wie Hände heben und uns beugen vor ihm, das ist ein Teil davon. Aber vor allem ist Anbetung eine Herzenshaltung, eine Einstellung, eine Ausrichtung, eine Hingabe. Ist diese Haltung, Gott, ich will dir Ehre bringen mit meinem Leben. Ich will deinen Willen tun. Alles für ihn. Wenn du die Haltung hast, dann bist du ein Anbeter. 1. Petrus 3, Vers 15. Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Und Jesus hat uns gelehrt zu beten, oder? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier auf Erden, in meinem Leben und durch mein Leben. Das ist Anbetung. Eine komplette Ausrichtung meines Lebens auf Gott. Und das umfasst dich als ganzen Menschen mit allem, was du bist. Wir sollen den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Es umfasst dich als ganze Person. Und Anbetung umfasst auch jeden Bereich deines Lebens. Das ist der Lebensstil, den uns die Bibel repräsentiert. Die Bibel setzt alles, jeden Lebensbereich und alles, was wir tun, in Beziehung zu dem Thron Gottes, zu seiner Herrschaft. Ihr könnt das in der ganzen Bibel durchsehen. Familienleben, Ehe, Epheser 5, Vers 21, ordnet einander unter in der Furcht Christi. Aus Ehrfurcht vor Christus. Das bestimmt unsere Beziehungen. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Und ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also es hat wieder was mit Christus zu tun. Also als Ehepaare, ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Viele Ehen sterben an Visionslosigkeit. Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Gott hat uns berufen als Ehepaare, etwas von der Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde auszudrücken. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also die Ehemänner spielen Christus in dem Bild, die Ehefrauen spielen die Gemeinde. Leute, das ist der tiefste Grund, das ist der tiefste Zweck von Geschlechtlichkeit. Warum Gott uns als Männer und Frauen erschaffen hat, um etwas von ihm auszudrücken zu seiner Ehre in dieser Welt. Und ich glaube, etwas Ähnliches gilt auch für unser Gemeindeleben, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht verheiratet sind. Wir können das alle auch ausdrücken in diesem Zusammenspiel zwischen der Leiterschaft, der männlichen Leiterschaft und der Gemeinde. Das ist das biblische Bild. Dienende, aufopfernde, liebende, demütige Leiterschaft und auf der anderen Seite ein Nachfolgen, ein Mittragen, ein Mitgehen. Wir drücken Christus und seine Gemeinde aus. Christus lehrt und leitet seine Gemeinde und die Gemeinde folgt nach. Und Leute, wenn wir so leben, dann wird die Welt aufwachen und sagen, wow, was geht bei euch ab? Weil in der Welt herrscht der Kampf der Geschlechter und Mobbing und Feilschen und Dringen um Positionen. Wenn wir das ausdrücken, drücken wir was aus von der Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und das ist der tiefste Sinn für unsere Geschlechtlichkeit, ein geistlicher Sinn, das ist der tiefste Sinn für unser Mannsein und Frausein in allen Bereichen. Okay, aber für unser Familienleben, Eheleben, Kindererziehung. Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, zieht eure Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Hat wieder was mit ihm zu tun. Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Warum wollt ihr den Eltern gehorchen? Weil ihr den Herrn gehorchen wollt, weil ihr ihn ehren wollt. Das ist der tiefste Grund und das müssen wir unseren Kindern vermitteln. Es geht um eine Herzenssache, es geht nicht um Gesetzlichkeit, sondern um eine Herzenssache, dass unsere Kinder Gott lieben lernen und Gott gehorchen lernen. Wir können an Gastfreundschaft denken. In Römer 16 schreibt Paulus, dass sie die Geschwister im Herrn aufnehmen sollen, also um seinetwillen. Wir können an gelebte Vergebung denken. Epheser 4, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Warum vergeben wir? Weil Gott uns vergeben hat. Das hat was mit ihm zu tun. Wir können an unserem Job denken. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Als Arbeitgeber, Kolosser 4, Vers 4. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, das waren die Arbeitnehmer damals, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also alles hat mit ihm zu tun, mit Leben zu seiner Ehre. Geistlicher Dienst, Evangelisation, 1. Korinther 15, Vers 58. Meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Gemeindeleben, in der Offenbarung haben wir schon gesehen, im Kapitel 1, Christus in der Mitte seiner Gemeinde, er ist das Zentrum. 1. Petrus 5 schreibt, der Herr durch Petrus an die Ältesten, an die Gemeindeleiter, hüte die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig gottgemäß, nicht aus irgendwelcher Gewinnsucht. Und er erinnert sie im Kontext an ihren Oberhirten, an Jesus. Warum wollt ihr das tun? Wegen ihn, für ihn. Den Gemeindegliedern schreibt er, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Warum wollen wir so leben? Wegen ihm, für ihn und so weiter und so fort. Ich könnte doch viel mehr Beispiele aufzählen. Aber seht ihr, in der Bibel wird jeder Bereich unseres Lebens in Beziehung mit dem Thron Gottes gesetzt. Das soll unser Lebensmotto sein. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, immer und überall. Das ist, was Anbetung bedeutet. Gott ist auf dem Thron. Wichtigste Frage heute natürlich ist, in welcher Beziehung stehst du zu ihm, zu dem König des Universums? Bist du sein Freund oder bist du sein Feind? Und wie ist deine Beziehung mit dem, der auf dem Thron sitzt? Und hier ist es unheimlich schön und gut und heil, wenn wir unseren rechten Platz einnehmen als Gottes Geschöpfe und Gottes Kinder. Hey, das gibt meinem Leben Sinn. Ich weiß, was meine Berufung ist. Ich weiß, wozu ich geschaffen bin. Hier, Offenbarung 4, Vers 11, steht es. Um deines Willen wegen. Darum geht's. Und das gibt mir so einen Trost und so eine Sicherheit und so eine Zuversicht. Wer sitzt auf dem Thron? Gott. Wer ist Gott? Er ist mein Papa. Mein Papa sitzt auf dem Thron. Das ist wunderbar. Und wenn ich auf ihn ausgerichtet lebe, mich von ihm regieren lasse, dann wird mein Leben heil sein. Dann bin ich ganz in meinem Element, in dem, wofür ich geschaffen bin. Und ich darf auch vorausschauen, denn das Beste kommt noch. Eines Tages werden wir nicht mehr Repräsentationen oder Bilder sehen von Gott und seiner Herrlichkeit, sondern wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und wir werden seine Herrlichkeit pur erleben und dann werden wir völlig heil sein. Gott sitzt auf dem Thron. Und deswegen beten wir ihn an. Und wir ahmen diese Ältesten und diese Wesen vor dem Thron nach und beten ihn an mit Liedern auch. Und das ist auch sinnvoll und das ist auch richtig. Und das wollen wir jetzt noch zum Abschluss tun. Nochmal ein Lied zu ihm singen. Und lass uns das mit einem anbetenden Herzen tun. Er ist würdig, er ist wunderbar. Amen. Herr, wir wollen uns beugen vor dir mit allen Engeln, mit aller Schöpfung. Du allein bist Gott. Du allein bist heilig. Du allein bist perfekt und schön und wunderbar. Du allein bist anbetenswürdig. Und Herr, wir wollen unseren Platz einnehmen als seine Geschöpfe. Uns nicht stolz überheben und versuchen, selber Gott zu spielen und uns selbst zu verwirklichen und unsere Vorstellungen durchzudrücken und auszuleben. Nee, wir wollen auf dich schauen, Herr. Soli Deo Gloria, allein dir die Ehre. Alles für dich und mit dir und zu deiner Ehre tun. Für dich leben wir und wegen dir sind wir. Und Herr, das soll sich ausdrücken und es soll wahr sein in unserem Leben und in unserem Zusammenleben. Herr, mal uns immer wieder deinen Thron vor Augen, wenn wir durch diese Woche gehen. Jetzt ist die nächste Woche. Danke, dass du auf dem Thron sitzt. Das ist so wunderbar, das gibt mir so eine Sicherheit. Denn du bist wirklich, wirklich gut. Und so, Herr, wollen wir dich anbeten und dich loben zum letzten Mal heute. Und dann nicht zum letzten Mal, sondern wenn wir rausgehen hier mit unserem ganzen Leben, wollen wir das tun. Und immer weiter, bis wir in der Ewigkeit sind und wirklich pur sehen, wovon wir hier nur eine Andeutung bekommen. Segne uns, Herr, und offenbar dich uns immer mehr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch mit dieser Vision, mit der Vision von dem Thron Gottes diese Woche. Und ich garantiere euch, das wird euer Leben verändern, wenn ihr das im Blick behaltet, dieses Bild, was wir heute gesehen haben. Der Herr segne euch.